Das ist die Folge 1 unseres Podcasts Besser Wissen, Bildungsmythen auf der Spur. Bevor wir in den nächsten Folgen konkret über Bildungsmythen sprechen und Bildungsmythen aufklären wollen, wollen wir heute Bildungsmythen erstmal von oben beleuchten, darüber reden, was sie sind und wie sie entstehen und warum sie problematisch sein können. Ich heiße Jana Asperger und ich habe heute zu Gast Johannes Bauer. Johannes Bauer ist Professor für Bildungsforschung und Methodenlehrer an der Uni Erfurt. Und ja, ich freue mich, dass du da bist, Johannes.
Hallo, ich freue mich auch.
Bevor wir starten und irgendwie in die Tiefe eintauchen, vielleicht erzählst du erstmal, wer du bist und wozu du so forschst.
Okay, also wie gesagt, Johannes Bauer mein Name. Ich bin hier seit 2016 Professor für Bildungsforschung und Methodenlehre an der Uni Erfurt. Ich beschäftige mich unter anderem schwerpunktmäßig mit dem Thema Professionalität und professionelles Handeln. Und ein Aspekt davon ist, wie Lehrkräfte so in ihrem Arbeitsalltag handeln, auf welcher Grundlage sie das tun. Und da spielt natürlich das Thema Bildungsmythen eine gewisse Rolle.
Und wie kam das, dass du damit angefangen hast? Also ich glaube, du hast damit angefangen, Bildungsmythen messen zu wollen.
Das ist schon ein bisschen länger. Also wir hatten an der TU München, wo ich früher war, ein Projekt, wo es darum ging, Lehrkräfte, angehende Lehrkräfte, Lernstudierende dazu zu befähigen, ein bisschen besser mit empirischer Literatur umgehen zu können. Ja, also so empirische Texte, das weißt du ja selber, die sind mit Statistiken voll, mit Beschreibungen von Methoden und das ist nicht ganz so leicht, wenn man da eben keine Ausbildung drin hat. Und gleichzeitig ist es so, dass es eben ja immer stärker so einen Anspruch gibt, dass man eben auch als Lehrkraft in der Lage ist, sich anhand des Stands der Forschung irgendwie zu orientieren. Das hat was mit Weiterlernen zu tun, das hat auf der anderen Seite was mit Evidenzbasierung, mit der Vorstellung zu tun, dass wenn man eine professionelle Person ist, dass man halt nicht irgendwie aus dem Bauch heraus nur handelt, sondern dass das irgendwie auch mit dem gedeckt sein muss, was man so an wissenschaftlich fundiertem Wissen zur Verfügung hat. Na, und jetzt ist es eben so, dass gerade im Bildungsbereich vieles an neuen Erkenntnissen nicht so schnell auch in die Praxis dringt. Da gibt es viele Gründe dafür. Und deswegen haben wir gesagt, es ist vielleicht gar nicht so unwichtig, dass sich Lehramtsstudierende auch mit solchen wissenschaftlichen Originaltexten mal auseinandersetzen und da zumindest so Grundlagen haben, wie man an sowas rangeht.
Und wenn das nicht passiert, die Auseinandersetzung mit so wissenschaftlichen Originaltexten, dann können so Bildungsmythen entstehen?
Also Bildungsmythen können auf ganz vielfältige Wege natürlich entstehen. Aber ich sag mal so, also wenn man versucht, rational an Bildungsfragen ranzugehen, dann liegt es ja nahe, sich irgendwie mal anzugucken, was sagt denn die Forschung dazu. Also wenn ich jetzt in andere Lebensbereiche reingehe, wie zum Beispiel Ernährung, da würde man schnell mal nachschauen, ob jetzt zum Beispiel das wirklich sinnvoll ist, dass ich Vitamintabletten schlucke. Ja, oder wenn ich in einen anderen professionellen Bereich reingehe, in der Medizin, da haben wir ja schon sehr lange diese Forderung nach Evidenzbasierung, was jetzt auch nicht heißt, dass alles, was ein Arzt oder eine Ärztin täglich tut, immer sofort mit wissenschaftlicher Evidenz unterlegt ist. Aber der Anspruch ist doch, dass das, was die tun, zumindest nicht grob der wissenschaftlichen Erkenntnislage widerspricht. So, und insofern könnte man sagen, sich mit wissenschaftlicher Literatur zu beschäftigen, ist natürlich eine Möglichkeit, sich auch in fachlicher Hinsicht weiterzuentwickeln und dann vielleicht fragwürdigen Überzeugungen, die man mit sich rumträgt, denen auch entgegenzutreten.
Ich promoviere ja auch zu Bildungsmythen und ich habe den Eindruck, dass die Literatur, die ich dir bereits lese, schon relativ neu und aktuell ist, dass das sowas wie ein Hot Topic ist. Würdest du dem zustimmen?
Das kommt darauf an, aus welcher Perspektive man sieht. Also aus der Forschungsperspektive ist es sicherlich ein Hot Topic, weil da in den letzten Jahren tatsächlich, wie du sagst, relativ viel publiziert wurde. Also es gibt so einschlägige Bücher, die dann 50, 60 Bildungsmythen zusammentragen. Also das Buch von De Bruyckere und Kollegen, Urban Myths about Education and Learning. Und da gibt es so eine ganze Reihe an solchen Büchern. Es gibt andererseits empirische Studien, die sich anschauen, wie weit verbreitet solche Bildungsmythen sind. Also diese klassische Studie von Decker von 2012, die sich mit Neuromythen bei Lehrkräften beschäftigt haben, die herausgefunden haben, dass eben sehr viele Lehrkräfte davon ausgehen, dass Erkenntnisse der Gehirnforschung unmittelbare Konsequenzen auf die Gestaltung von Unterricht haben. Also da passiert sehr, sehr viel. Jetzt in der breiten Öffentlichkeit ist es sicher nicht so sehr ein Hot Topic. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass Bildungsthemen immer präsent sind in der öffentlichen Debatte. Also Bildung ist immer ein politisches Thema und in solchen öffentlichen Statements findet man natürlich dann auch immer wieder einschlägige Bildungsmythen.
Hast du da gerade ein Beispiel zu?
Ja, also jetzt ganz aktuelles Beispiel habe ich nicht, weil momentan ist die öffentliche Debatte eben sehr stark auf die Folgen von Corona, auf das Bildungssystem fokussiert. Aber man findet immer wieder Dinge zum Thema Unterricht. Also da tauchen dann zum Beispiel eben auch solche Neuromythen auf oder dann geht es wieder um spezifische Unterrichtsmethoden, die dann entweder, ich sage jetzt mal, provokant hochgejubelt oder verteufelt werden. Also mal geht es um den Frontalunterricht und mal geht es um sogenannte Formen aktiven Lernens. Das sind meistens dann relativ einseitig. Betrachtungsweisen, also das geht dann eben auch schon Richtung Mythos, wenn man sich nicht die Frage stellt, unter welchen Bedingungen ist eine Lehr-Lern-Methode effektiv, sondern wenn man eben sagt, keine Ahnung, problembasiertes Lernen, das ist die beste Lernmethode. Also das ist eben meistens falsch, wenn man so argumentiert. Ansonsten gibt es so Klassiker wie zum Beispiel Thema Klassengröße, also wie groß sollen oder dürfen Schulklassen sein, damit man effektiv unterrichten kann. Ja, das sind ähnliche Dinge.
Du hast vorhin gesagt, es gibt schon so Buchbände oder Bücher, in denen unterschiedliche Mythen aufgeklärt werden. Ist dir das auch schon mal beim Lesen passiert, dass du dachtest, oh, das scheint auch ein Mythos zu sein, da habe ich vorher dran geglaubt? Also hast du mal einen Bildungsmythos bei dir selbst entdeckt?
Müsste ich jetzt nachdenken. Also was mich tatsächlich manchmal überrascht, das geht jetzt aber in eine andere Richtung, ist, dass dann die Autorinnen und Autoren von solchen Büchern die wissenschaftliche Befundlage anders interpretieren als ich. Also was ich jetzt gerade eben angesprochen hatte, das Thema Klassengröße, da, also wie ich die wissenschaftliche Befundlage lese, müsste man sagen, dass die Größe in der Schulklasse so in den Rahmenbedingungen, wie das normalerweise variiert, also sagen wir mal irgendwas zwischen 26, 27 bis 30, 33 Schülerinnen und Schüler, dass die so gut wie keinen Einfluss auf irgendwelche lernrelevanten Geschehnisse hat. So, und jetzt gibt's andere Studien, die experimentell ausgerichtet sind, wo man in den USA mal versucht hat, das über solche Field Trials anzugehen, also wo man im Feld Klassengrößen auch teilweise relativ drastisch reduziert hat auf bis zu 15 und teilweise sogar weniger Schülerinnen und Schüler. Und da findet man dann natürlich stärkere Effekte. Man muss dazu sagen, dass auch die nicht so wahnsinnig groß sind. Also wenn man sich jetzt überlegt, was das kosten würde, wenn wir jetzt die Klassengrößen halbieren, haben wir jetzt teilweise auch in Corona gesehen. Ne? Also da ist das passiert, aber halt auf Kosten dann der Zeit, die zur Verfügung steht. Aber wenn man sich anschaut, was das kosten würde, Schulklassen systematisch zu halbieren, dann wird man natürlich schnell feststellen, dass das so nicht funktioniert. Und dann ist wieder die Frage, ist der Gewinn, den man dann zusätzlicher Lerneffektivität schaffen könnte, auch tatsächlich effizient in Bezug auf die Kosten. Also das ist vielleicht so ein überraschendes Ding. Ansonsten, ich habe jetzt auch nicht alles präsent, was da so in den Büchern an Mythen zusammengestellt ist. Und gerade in dem Neurobereich, da ist es so vielfältig. Das kann gut sein, dass ich auch Dinge für plausibel halten würde, wo sich dann hinterher herausstellt, dass das falsch ist.
Gerade aus dem Neurobereich kommt ja auch der Lernmythos mit den Lerntypen. Das ist etwas, das ich schon oft gehört habe, woran ich geglaubt habe, bis ich angefangen habe, über Bildungsmythen zu forschen.
Ja, also das ist auch so ein richtiger Klassiker. Also das ist sozusagen eines, wenn man das steigern will, eines der fälschesten Konzepte, die es irgendwie so gibt. Also es gibt keinerlei Evidenz dafür, dass man solche Lerntypen überhaupt identifizieren kann. Also was man da so landläufig damit verbindet, ist, dass es sowas wie einen visuellen Typ gibt, der stark über das Sehen lernt. Dann gibt es einen auditiven Typ, der lernt stark über das Hören. Und dann den kinästhetischen, der ja Dinge anfassen und ausprobieren muss. So, und wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, merkt man eigentlich relativ schnell, dass das auf der theoretischen Ebene schon nicht sein kann, weil ja beim Lernen ganz viele Sinne normalerweise gleichzeitig aktiv sind. Also wenn man jetzt an eine Klassensituation denkt, dann läuft da eben viel über gesprochene Sprache, dann gibt es einen Anschrieb an der Tafel, dann gibt es vielleicht auch ein Bild, mit dem man sich auseinandersetzt. So, also insofern, also es gibt keinerlei Evidenz dafür, dass es solche Lerntypen überhaupt gibt und gleichzeitig gibt es Studien, die zeigen, wenn man versucht, die zu identifizieren, dann geben Leute teilweise schon Präferenzen an. Ja, aber das ist wieder die Frage, wie gültig das dann auch tatsächlich ist. Ne? Man reagiert da ja auf so Fragebögen. Und wenn man das dann aber versucht, mit der Lernleistung in Verbindung zu bringen, dann findet man überhaupt nichts.
Präferenz bedeutet, ich könnte sagen, naja, ich lerne lieber, wenn ich etwas höre, aber das bedeutet nicht, dass ich dann besser lehre, als wenn ich es lese.
Ja, genau. Und also wenn ich dir jetzt einen Fragebogen hinlege, wo du Fragen gestellt bekommst, wie lernst du gerne, dann kannst du ankreuzen, ja, ich höre mir gern Sachen an oder so. Also du reagierst auf Fragen, die dir gestellt werden. Und der erste Fehler ist daraus schon irgendwie so wie eine Art Typologie zu konstruieren. Ne? Das ist sehr fragwürdig.
Du hast vorhin schon darüber gesprochen, wie Bildungsmythen entstehen. Hat es was damit zu tun, also die Entstehung von solchen Mythen, hängen die damit zusammen, dass wir schon so früh Erfahrungen mit Bildungsthemen haben? Also dass wir alle schon zur Schule gehen?
Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Faktor, ne? Also jeder von uns durchläuft eine Bildungskarriere und durchläuft auch einen sogenannten heimlichen Lehrplan, wo man lernt, wie man sich in der Schule verhält, wie Schule überhaupt funktioniert, macht Erfahrungen mit typischen Lehr-Lern-Situationen. Dazu werden wir natürlich beeinflusst und ziehen Rückschlüsse, wie solche Lehr-Lern-Situationen typischerweise ausschauen, nach welchen Skripts die funktionieren, also nach welchen Ablaufplänen. Da gibt's von Fritz Oser, so einem bekannten Unterrichtsforscher, so das Stichwort Unterrichtschoreografien, ja, also dass Unterricht eben teilweise sehr vorhersagbaren Ablaufmustern folgt. Und das sind Dinge, die wir als gegeben hinnehmen und selten hinterfragen. Dass Unterricht oder Schule auf eine bestimmte Art und Weise organisiert ist, heißt eben nicht automatisch, dass das auch schon gut ist, ja, oder dass man es nicht verbessern könnte.
Wir waren ja vorhin schon beim Thema Klassengröße. Wenn wir jetzt jemandem erzählen würden, aus Forschungsperspektive scheint Klassengröße keinen großen Effekt zu bringen, und die Person entgegenbringt, dass sie mal eine Klasse gewechselt hat und von einer großen in eine kleine Klasse, und da hat das Lernen viel, viel besser geklappt. Wie würdest du denn diese persönliche Erfahrung von dieser Person einordnen?
Also persönliche Erfahrungen sind immer aus wissenschaftlicher Sicht ganz schwierig, weil sie eben nicht allgemeingültig sind, ne? Also für einen selber hat eine persönliche Erfahrung immer einen hohen Stellenwert, eine hohe Überzeugungskraft, ne? Das ist ja die eigene Erfahrung und man traut seinen Sinnen und seinen Erlebnissen. Aber es ist halt immer die Frage, wie breit das dann generalisierbar ist. Also selbst wenn wir beide uns jetzt hier über unsere Erfahrungen austauschen, dann leben wir in gewisser Weise auch in der Filterblase, weil wir jetzt hier im universitären Kontext sind und wir können aufgrund unserer Erfahrung ganz schlecht vorhersagen, wie das ist, wenn wir jetzt auf den Anger gehen würden und andere Leute befragen würden. Also insofern Einzelfälle und persönliche Erfahrungen sind aus wissenschaftlicher Sicht immer sehr, sehr begrenzt aussagekräftig.
Kann man das so zusammenfassen, dass diese Person, die in der Kleinklasse besser gelernt hat, durchaus ja auch besser gelernt haben kann, aber das eben nicht bedeutet, dass das für alle so gilt?
Also erstens stellt sich ja die Frage, warum die Person tatsächlich besser gelernt hat, ob das nicht nur ein subjektiver Eindruck ist, ne, sondern ob das tatsächlich was Reales war. Und jetzt kann es natürlich sein, dass, keine Ahnung, vielleicht durch eine Klassenwiederholung oder durch einen Schulwechsel, dass man in eine kleinere Klasse gekommen ist und das zum Beispiel erstmal als entlastend empfunden hat, weil vielleicht irgendwie weniger Schülerinnen da waren, die Klasse war dann vielleicht leiser oder keine Ahnung. Also sowas kann ja tatsächlich auch real sein. Die Frage ist halt, wenn man sowas wirklich mal systematisch untersucht und auch weggeht von solchen subjektiven Eindrücken, wie viel bleibt dann tatsächlich von der kleineren Klasse, wenn man die vielen anderen Einflussfaktoren betrachtet, die Lernprozesse eben beeinflussen, also sprich die Unterrichtsqualität, das Vorwissen der Lernen, die Qualität von instruktionalen Erklärungen und so weiter. Ja, und da merkt man relativ schnell, okay, so dieser einzelne Faktor Klassengröße, der wird vermutlich nicht so eine riesige Rolle spielen. Wenn man sich ein bisschen genauer mit der Literatur auseinandersetzt, dann findet man auch, dass kleinere Klassen deswegen nicht so den Lerngewinn realisieren, den man sich so plausibel damit mit erhofft. Also man denkt ja so ein bisschen, kleinere Klasse heißt, die Lehrkraft kann sich besser um einzelne Schüler kümmern und Schülerinnen. Und deswegen wird das Lernen dann besser. Und wenn man sich eben ein bisschen stärker mit dieser Literatur beschäftigt, dann findet man, dass Lehrkräfte diesen Spielraum, der da entsteht, gar nicht nutzen. Ja, also die unterrichten in kleinen Klassen ganz ähnlich, wie sie es in großen tun. Und diese stärkere Individualisierung, die kommt dann eben überhaupt nicht zum Tragen.
Es gibt nun in der Forschung schon Bestrebungen, so Bildungsmythen anzugehen und sie zu verändern. Und der aktuelle Forschungsstand zeigt, oder diese Studien zeigen dazu, dass das relativ schwer ist, dass es schwer ist, Fehlkonzepte, wie wir sie nennen, bei Personen zu ändern. Was denkst du, woran liegt das?
Naja, das liegt eigentlich an den Ursachen, die wir jetzt bislang schon besprochen haben. Die sind teilweise eben lange gehegt und gepflegt. Also basieren unter anderem auf einer langen persönlichen Geschichte, auf persönlichen Erfahrungen, die eben eine hohe Überzeugungskraft haben. Und wir scheitern im Alltag auch relativ selten damit. Ne? Also wenn ich jetzt fälschlicherweise überzeugt bin, dass Klassengröße wahnsinnig wichtig für effektiven Unterricht ist, dann ist das was, was mich in meinem Alltag sehr wenig behindert. Insofern haben wir da wenig Anlässe, die auch tatsächlich zu korrigieren.
Du hast vorhin schon angedeutet, dass es Studien darüber gibt, die zeigen, wie verbreitet Fehlkonzepte sind. Die gibt es ja auch in unterschiedlichen Ländern. Die gibt es im deutschsprachigen Raum. Die Decker et al. Studie, die du erwähnt hast, die wurde in Großbritannien und den Niederlanden durchgeführt. Und diese Studien zeigen ja auch immer, dass Fehlkonzepte jetzt nicht nur unter sogenannten Laien verbreitet sind, sondern auch bei Lehramtsstudierenden oder auch bei LehrerInnen. Was denkst du, was ist das Problematische daran? Also was ist das Gefährliche daran, dass Menschen, welche Menschen auch immer, Bildungsmythen haben?
Also problematisch wird es aus meiner Sicht eben, wenn Personen, an die man professionellen Anspruch stellen darf, also eben Lehrkräfte oder andere Personen, die im Bildungsbereich professionell tätig sind, eben mit Überzeugungen in ihrem Alltag handeln und entscheiden, die der wissenschaftlichen Befundlage widersprechen. Also das ist so Konsistenz mit persönlichem Handeln oder Konsistenz zwischen persönlichem Handeln und dem, was man eben aus der Forschung weiß, das ist aus meiner Sicht ein Mindestanspruch an Professionalität. Also das würden wir bei jedem Arzt und bei jedem Architekten als Anspruch anlegen und insofern ist es natürlich auch auf den Bildungsbereich anwendbar. Es hat noch ein bisschen eine subtilere Bedeutung. So, wenn wir jetzt über Lehramtsstudierende sprechen, die kommen ja mit ihrer persönlichen Bildungsbiografie an die Universität und sollen dann im Lauf ihres Studiums eben sich wissenschaftlich fundiertes Wissen aneignen. Da kann es eben doch zahlreiche Störeffekte geben. Wenn ich mit bestimmten Vorüberzeugungen reinkomme, dann kann das sein, dass das den weiteren Wissenserwerb behindert. Es kann auch dazu führen, dass man bestimmte Inhalte sich nur so oberflächlich aneignen, dass man sagt, ja okay, ich muss jetzt sagen, dass zum Beispiel direkte Instruktion eine effektive Unterrichtsmethode ist, ja, also so ein relativ stark lehrerzentrierter Unterricht, aber in Wirklichkeit glaube ich das eigentlich gar nicht so. Und das wird jetzt bei Lehramtsstudierenden wahrscheinlich eher nicht so das Problem sein, weil eben so das, was man landläufig Frontalunterricht nennt, was auch nicht dasselbe ist wie direkte Instruktion. Aber das hat ja eine starke Tradition in der Schule, aber das könnte so ein Beispiel sein.
Und da würdest du sagen, es gibt einen Bildungsmythos, der ganz besonders problematisch ist, der irgendwie besonders schwere Konsequenzen hat?
Also woran ich jetzt momentan am stärksten denke, sind erstmal diese Neuromythen. Wobei ich da jetzt auch keine spezifische rausgreifen kann. Aber warum ich das nenne, liegt daran, dass diese Neuromythen einerseits so diesen Nimbus der Naturwissenschaften mit sich tragen, also die wirken so wahnsinnig fundiert. Ne? Also wenn man sich jetzt so vorstellt, dass es eben eine Hemisphärendominanz ist, also dass irgendwie bestimmte Hirnareale bei der Informationsverarbeitung unterschiedlich aktiviert werden, da wird dann teilweise der Schluss draus gezogen, dass es irgendwie Menschen gibt, die stärker links- und rechtshirnig orientiert sind. Also auch wieder so eine Typologie, wie wir es vorhin schon hatten. Und auch das ist, muss man wirklich mal sagen, das ist blanker Unfug. Das würde auch kein Neurowissenschaftler so jemals vertreten. Das sind dann so Übersetzungsprozesse, die dann irgendwie aus den Neurowissenschaften irgendwie in die Didaktik kommen. Einerseits diese wissenschaftliche oder vermeintliche wissenschaftliche Fundierung macht es problematisch. Und andererseits werden solche Aspekte, die ins Biologische gehen, dann gern auch als unveränderlich wahrgenommen. Also wenn ich dir jetzt sage, du bist halt leider eine Linkshirnige und bist deswegen nicht so gut in Mathe und daran lässt sich auch nichts ändern, da wird es dann richtig problematisch.
Dann brauche ich mich in Mathe auch nicht mehr anstrengen.
Ja, genau. So.
Verstehe. Was mir gerade auch als problematisch einfällt, vielleicht stimmst du mir dazu, vielleicht auch nicht, ist das Beispiel mit der Klassenwiederholung. Also Klassenwiederholung scheint ja auch negative Effekte haben zu können auf so einen individuellen Verlauf und auch auf die Unterrichtsgestaltung. Da fällt mir eine Studie aus Deutschland ein, von König und Kollegen, die irgendwie gezeigt haben, dass an Schulen, an denen LehrerInnen Klassenwiederholungen befürworten, dass an den Schulen auch wenig individueller Unterricht stattfand und die SchülerInnen weniger Unterstützung bekommen haben. Das ist ja auch ein Beispiel, wo ein Bildungsmythos einen konkreten Einfluss auf den Unterricht hat.
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Also man kann das sogar noch auf eine allgemeinere Ebene heben, weil man ja durchaus Befunde hat, dass das Fachwissen dass Lehrkräfte haben ihre Unterrichtsqualität beeinflusst. Und nicht nur das Fachwissen ihrer Unterrichtsfächer, das ist auch ganz wichtig, ne, sondern eben auch das fachdidaktische Wissen und auch das pädagogische Wissen, also Wissen, wie man Unterrichtsprozesse gestaltet eben zum Beispiel. Daran sieht man, wenn da jetzt eben ein fehlerhaftes Fachwissen vorhanden ist, sei es jetzt eben im pädagogischen Bereich oder auch im fachdidaktischen Bereich, dann ist es eben nicht weniger schlimm, als wenn ich jetzt auf der fachwissenschaftlichen Seite in Mathematik oder Physik oder je nachdem, was für ein Fach ich eben unterrichte, nicht so beschlagen bin. So, also das schlägt sich durchaus in der Unterrichtsqualität nieder und ist natürlich immer die Frage, wie weit es dann Einzelne davon betroffen sind. Also ich finde es immer dann noch kritischer, wenn wirklich Entscheidungen für Einzelpersonen getroffen werden auf einer falschen Basis. Ansonsten findet der Unterricht auch immer auf so einer kollektiven Ebene statt, aber es ist natürlich auch nicht wünschenswert, dass die Unterrichtsqualität mit darunter leidet, dass eine Lehrkraft problematische Überzeugungen hat.
Wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, wie Bildungsmythen entstehen können und warum sie problematisch sind. Ich habe jetzt zwei letzte Fragen an dich, die würde ich gerne bündeln. Was denkst du, welche Verantwortung tragen wir Wissenschaftlerinnen? Also was können wir tun, damit weniger Menschen mit Bildungsmythen durch die Gegend laufen? Und was können aber auch unsere Hörerinnen tun, um Bildungsmythen vielleicht erstmal bei sich selbst zu entdecken, aber auch, wenn sie mit welchen konfrontiert werden, die identifizieren zu können?
Okay, ich versuche mal die erste Frage zu beantworten. Wenn ich die zweite vergesse, musst du mich nochmal erinnern. Für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler finde ich es wichtig, auch in Richtung Wissenschaftskommunikation zu gehen. Also die eigenen Erkenntnisse eben nicht nur in wissenschaftlichen Fachzeitschriften zu veröffentlichen, was natürlich extrem wichtig ist, aber was eben immer nur eine sehr begrenzte Community erreicht und was, das ist ein Thema, das hatten wir vorhin schon mal angesprochen, was gerade jetzt für Lehramtsstudierende, aber auch Lehrerinnen und Lehrer, die aktiv arbeiten, sehr schwer zugänglich ist. Also sowohl von der Ressource her, ich komme da nicht ganz so leicht dran, ne, das macht Mühe, wissenschaftliche Literatur sich aus irgendwelchen Bibliothekskatalogen zu ziehen. Und andererseits ist das eben auch nicht so leicht verdaulich. Also insofern finde ich solche Übersetzungsprozesse extrem wichtig, wie es jetzt zum Beispiel auch das Clearinghouse-Unterricht vollzieht, die eben ja gebündelt Evidenz für bestimmte Unterrichtsfragen versuchen aufzubereiten und für die Lehrerinnenbildung zur Verfügung.
Bedeutet das, dass ich als Lehrerin beim Clearinghouse vorbeischauen, auf der Internetseite gucken und mich informieren kann über den Forschungsstand?
Ja, zu bestimmten Fragen sind da Kurzreviews zusammengefasst. Es gibt auch teilweise ausführlichere thematische Zusammenstellungen. Also das ist eine Plattform, die sich eigentlich primär an Personen richtet, die selber in der Lehrerbildung unterrichten. Also dann entweder Dozierende an Universitäten oder aber eben auch zum Beispiel Lehrende an Seminarschulen. Aber im Prinzip ist es frei zugänglich und so aufbereitet, dass sich das auch Einzelpersonen anschauen können und sich da informieren können.
Und was können denn jetzt unsere Zuhörerinnen mitnehmen? Was können sie tun?
Ich glaube, in gewisser Weise skeptisch bleiben. Also wie vorhin schon mal angedeutet, es wird in den öffentlichen Debatten immer wieder ganz viel über Bildungsfragen diskutiert. Das ist auch wichtig, weil Bildungsfragen eben immer einen politischen Charakter haben und Bestandteil gesellschaftlicher Diskussionen sind. Gleichzeitig finde ich es eben aber auch wichtig, dass man sich versucht, bewusst zu machen, was sagt denn eigentlich die Forschung zu bestimmten Themen. Ja, also da eben nicht alles hinzunehmen, was jetzt zum Beispiel ein Lehrerverband oder die Bildungspolitik, aber vielleicht auch manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von sich geben. Oder irgendwelche Gurus, die ja auch immer wieder in der Öffentlichkeit präsent sind. Und es gibt so ein paar Schnellindikatoren, wo ich sagen würde, oh, wenn ich auf sowas stoße, dann bin ich sehr vorsichtig. Ne? Also das sind solche Heilsversprechen, dass irgendwie eine Unterrichtsmethode immer besser ist als alles andere. Das sind teilweise auch so Vorhersagen, dass sich das Bildungssystem massiv verändern wird oder massiv verändern muss, damit bessere Bildungsgerechtigkeit oder bessere Lernergebnisse erzielen. Also solche Übervereinfachungen sind meistens sehr, sehr fragwürdig.
Ich finde, skeptisch bleiben ist ein schöner Schlussgedanke, den wir gerne mit rausgeben. Ja, und wenn ein bisschen Neugierde entstanden ist für das Thema Bildungsmythen, wir haben in den nächsten Folgen unterschiedliche Bildungsmythen, die wir aufklären. Vielleicht wirst du da auch nochmal reinhören. Danke auf jeden Fall, dass du da warst, Johannes, und tschüss.
Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch und auch für das tolle Projekt. Also ich bin sehr gespannt auf die einzelnen Folgen.